Hallo und herzlich willkommen. Scheiße, das war ein bisschen hoch. Ich mache ein tieferes, ich mache ein entspanntes, ich mache ein lockeres.
Okay.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot. Das ist die 52. Folge. Wir sitzen in Berlin. Es begrüßen euch wie immer Maxi und
Alice. Hallo.
Hi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu uns.
Eingeschaltet, draufgeklickt habt. Genau. Wir sind ja in digitalen Zeiten.
Ja, was gibt's Neues?
Sommer und heute insbesondere sehr heiß. Man lebt irgendwie in diesem komischen 2020 halt so weiter.
Ich frage mich ganz oft, wie geht's mir eigentlich und kann es so super schwer beantworten.
Ja, mir geht es genauso. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß überhaupt nicht, wie es mir geht, aber I don't know, we're living through it.
Ja, irgendwie schon. Und ich freue mich aber total, dass wir heute eine schöne neue Folge hoffentlich aufnehmen.
Also was ich auch so ein bisschen merke, ist, dass auf der einen Seite es so viel zu besprechen gibt, auf der anderen Seite fühlt man sich immer so, was ist jetzt so das Thema, was man so besprechen kann. Es fühlt sich auch irgendwie so an, als ob man, als ob alles irgendwie ganz wichtig ist und alles irgendwie auch so unwichtig. Mhm. Und deshalb ist es, finde ich, das immer so schwierig. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass wir bei der Themenwahl manchmal so sind, wie macht man es, wie navigiert man sich jetzt hier durch? Aber wir wollen heute über was reden. Ich glaube, wir widmen uns heute eher so einer großen Metafrage, wenn es um Emanzipation und Feminismus geht. Ist ja immer noch einer unserer Hauptsäulen, dieses Thema. Wir möchten gerne darüber reden, wie Emanzipation eigentlich genau aussieht, was es da für Regeln gibt. Gibt es überhaupt Regeln? Und vor allen Dingen das besprechen in Anbetracht von Femininität.
Genau, und irgendwie auch expressiver Femininität oder kann man auch sagen performativ, also wie wird überhaupt Femininität performt, unterschiedlich und wahrgenommen und rezipiert, und jetzt habe ich so viele Worte gedroppt, aber letztendlich auch einfach mit der Frage, irgendwie kann man ja auch anfangen, wie sind wir denn eigentlich groß geworden? Also was war so die Frage, als wir irgendwie klein waren? Wir haben uns da im Vorfeld auch drüber unterhalten und es ist irgendwie relativ schnell klar geworden, dass wir beide ja auch quasi so ein bisschen kleine Mädchen waren, die viel gelesen haben und uns auch irgendwie mit unseren Heldinnen und aus diesen Büchern identifiziert haben und so auch sozialisiert worden sind, dass es schon so ein bisschen war so, seid mal schlau, schlaue Mädchen bringen es weit und ihr seid clever und das ist toll und konzentriert euch mal da drauf. Und dass, wenn man dann so ein bisschen älter wird und irgendwie auch erwachsen werden möchte und vielleicht auch der Wunsch kommt, irgendwie ja in einer Form, klar, die eigene Sexualität zu entdecken und das eigene Gefühl von Sexiness irgendwie erforscht, dass es da ganz schnell natürlich an, gerade auch bei Mädchen, so widersprüchlich wird, ne, was die Signale sind. Also so ein bisschen war es doch so, du kannst entweder sexy oder schlau sein.
Das ist ja so eine ganz grundlegende Haltung von entweder man geht irgendwie diese eine Straße runter oder man ist ehrenhaft und so weiter. Und so ein bisschen gab es diese Dualität von entweder man ist ein sexuelles Wesen und dann gleichzeitig auch anscheinend feminin. Das alles steht ja in einer Reihe. Oder man wendet sich dem so ein bisschen ab und ist dann eher schlau und emanzipiert und irgendwie steht das eine dem anderen so ein bisschen gegenüber. So haben, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, war das so ein bisschen wirklich das Klima, in dem wir auch groß geworden sind. Dieses, du kannst dich nicht schminken und rosa anziehen und gleichzeitig aber Feministin sein, das geht irgendwie nicht.
Also diese Slut-Shaming-Geschichte ist natürlich irgendwie, spielt eine Rolle, aber generell finde ich es halt schon interessant, dass es ja, also wir ja sehr stark irgendwie dieses Narrativ auch für uns angenommen haben, also auch wirklich dachten, okay, zu sexy sein ist auf keinen Fall gut. Und ich erinnere mich halt auch so daran, dass es dann auch ganz schnell dieser klassische Satz von wegen, ich bin nicht so wie die anderen Mädchen, I'm not like the other girls, dass das ja auch immer wieder so was ist, wo man immer wieder dran stößt, wo ich mich immer wieder frage, so, wie kann das eigentlich sein, dass man sich immer wieder noch so von dem eigenen Geschlecht abgrenzen möchte? Und das ist immer wieder was, was mir begegnet, wo ich mir an den Kopf packe, dass irgendwie Frauen andere Frauen unter den Bus werfen, weil sie zu dies oder zu das oder zu jenes sind. Und ich bin manchmal Bass erstaunt, wie sehr sich dieser Trope oder diese Idee doch immer wieder hält und reproduziert wird.
Also eigentlich finde ich es jetzt gerade so ein bisschen nachvollziehbar, wie das vielleicht entstehen kann. Es entsteht ja durch einen Gedanken von, alle Frauen unterliegen patriarchalen, internalisierten patriarchalen Strukturen. Also alle Frauen denken, sie müssten Jungs gefallen und so weiter. Und das ist etwas, was irgendwie allen Frauen gesagt wird. Und es ist wichtig, sich davon zu lösen. Deshalb sei nicht so wie die anderen. Also das heißt ja nicht nur, sei nicht so wie die anderen Frauen, sondern sei einfach nicht so wie der Mainstream. What happened to the dream of a girl president? She's dancing in the video next to 50 Cent. They travel in packs of two and three. With their itsy bitsy doggies and their teeny weenies. Away, away, have the smart people gone. Away, away, could they be? Und das ist aber das Problem, dass der Grundgedanke dahinter aber ein krass unsolidarischer ist. Also, dass man immer noch davon ausgeht, Feminismus ist etwas, wo man quasi alleine dasteht, wo man quasi eben nicht so sein kann wie alle anderen. Das ist etwas, was quasi am Rand steht, eine Alternative, etwas, was dem Mainstream gegenübersteht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Man möchte ja junge Frauen oder dann ermutigen, zu sagen, hey, du musst nicht so sein wie alle anderen, du musst das alles nicht mitmachen. Wenn dir das nicht gefällt, wenn du diesen Druck nicht haben möchtest, wenn du nicht irgendwie die Ewigkeit mit deinem, du musst dich nicht mit deinem Aussehen mega viel beschäftigen, es ist auch nicht das Wichtigste, Jungs zu gefallen, es ist auch nicht das Wichtigste, irgendwie unter diesen Mädchenklicken irgendwie diese Konkurrenz auszustehen, du kannst auch einfach dich mit was anderem beschäftigen. Das ist ja eigentlich das, was dahinter steht. Und das geht aber dann sehr schnell schief in so einer Sache von, ja, alle Mädchen sind doof und ich bin anders. Also da ist halt, also ich finde das eigentlich eine, ja, so eine schwierige Sache auszutarieren, so einen solidarischen Gedanken natürlich beizubehalten und gleichzeitig aber auch konfrontiert zu sein oder ja in dem Fall Mädchen darauf vorzubereiten, dass sie vielleicht eben daran stoßen werden, dass sie irgendwie diese Erfahrung haben, sich ausgeschlossen zu fühlen oder so, wenn sie bestimmten Mustern nicht folgen sozusagen.
Ja, und trotzdem liegt ja, was du gerade beschrieben hast, dem liegt ja auch eine Wertung zugrunde, also so diese extrem Klischee weiblichen Attitüden oder Beschäftigungen oder Hobbys oder was auch immer, dass diese halt herabgewürdigt sind und nicht so viel wert sind wie das, was die Jungs zeitgleich machen. Genau. Und das sozusagen dieses, was du vorhin gesagt hast, geh lieber raus und spiel Fußball mit den Jungs, als dass du zu Hause sitzt und dich schminkst oder dieses lustige, sage ich mal, Pferdemädchen oder was auch immer. Also man hat das Gefühl, so, also ernstzunehmender Sport, Reiten ist einfach ein geiler Sport. So. Ich bin selber keine Reiterin, aber ich finde es absolut respektabel, wenn Leute das machen. Ist ja klar. Aber diese Idee von, es gibt irgendwie eine Wertung und du, wenn du cooler bist als die anderen und nicht so zickig wie die anderen Mädchen oder dich nicht mit diesen Dingen beschäftigst, sicherst dir so einen Platz an dem Boys-Table. Mhm. Und dann kannst du ja sagen, ja, ich bin halt cooler. Irgendwie, dass man einfach dachte, das sei so ein Attribut, was man braucht. Und dass man sagt, ich komme viel besser mit Männern klar. Und die anderen sind halt immer so anstrengend. Und man überhaupt nicht das Strukturelle dahinter begreift. Und das wiederum führt halt auch zu so einem Einzelkämpfer-Syndrom, was viele Frauen haben. Also so, nur ich kann es nach oben schaffen. Und um es nach oben zu schaffen, muss ich mich zumindest in einem Rahmen diesen vermeintlich weiblichen Eigenschaften irgendwie entledigen oder so.
Voll. Und das führt ja dann total oft dazu, dass dann die Leute ausgeschlossen werden, gerade so im Teenageralter oder im jungen Erwachsenenalter, dass dann die Frauen ausgeschlossen werden, die extrem feminin sind, dass man sagt, die sind doof. Also weil man das schon so inhärent hat, dass man das nicht sein soll. Wenn man jetzt mal so rückblickend schaut, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Frauen, also in der Schule, die sich extrem geschminkt haben, irgendwie mega parfümiert waren und mit High Heels in die Schule gegangen sind, dass die eher das Gefühl hatten, ausgeschlossen zu werden von einer bestimmten Gruppe von Mädchen. Also dass die nicht diejenigen waren, was man so oft quasi in dieser Mainstream-Erzählung hatten, als ob das diejenigen sind, die irgendwie die Königinnen der Schule sind. So ist es eigentlich nicht, sondern die waren eigentlich eher diejenigen, die quasi so ausgeschlossen worden sind oder die irgendwie als so dumme Tussi gehalten.
Ich glaube, dass es natürlich auch genau gegenteilige Effekte gibt, dass auf jemanden Druck ausgeübt wird. Das hast du ja zum Beispiel auch erlebt, so schmink dich mal mehr, sei mal mehr so. Also das glaube ich schon, dass es das auch gibt. Also wenn sich jemand einfach dieser vermeintlichen Gender-Performance irgendwie entzieht, dass das auch bei Leuten dazu führt, dass sie auch Druck kriegen können. Aber trotzdem weiß ich genau, was du meinst. Und ich habe da halt immer hingeguckt und habe irgendwie gedacht, ja, ich habe das immer ein Stück weit bewundert, aber hab wirklich diesen Begriff von sexy oder schlau total verinnerlicht. Also sowieso, warum geht nicht beides? Mhm. Aber auch, wer entscheidet, was schön ist? Und ist es nicht manchmal auch so, dass gerade in feministischen Kreisen, wo wir uns bewegen, es immer wieder Argumentationen oder Leute gibt, die sozusagen solchen Frauen dann ihren Feminismus absprechen automatisch. Also das ist immer heißt so, wenn du das und das, wenn du so und so aussiehst und das mitbringst, dann kannst du ja gar nicht feministisch sein.
Sobald etwas weiblich ist, bekommt das so diesen Tussi-Stempel oder es bekommt so einen unangenehmen Stempel und man hört gar nicht mehr zu. Und dann gibt es Leute, die sagen, ah, Pieps-Stimme, genauso wie die sagen, High Heels, Tussi, ah, Lidstrich.
Also die grundlegende Frage ist ja, man möchte gerne allen Menschen, eigentlich jeglichen Geschlechts, sagen, du kannst sein, was du willst, du kannst dich von diesen Erwartungen befreien. Und gleichzeitig wird dann eben so eine Proximity zu männlichen Hobbys, Interessen wird dann belohnt. Und das heißt, es ist also auch wieder inhärent in dieser Art von Emanzipationsgedanken, dass man den Ausgangspunkt abwertet. Und das ist halt, also wie kommt man aus dieser Wertung raus? Also wie kann man Leuten erklären, du kannst das und das sein, ohne dass man jemand anderen abwertet, wenn er sich für was anderes entscheidet. Also, weil ich glaube, viele Identitäten zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass man sagt, ich bin nicht so wie ihr. Dass es immer dieses Gegenteil braucht und das ist dann auch direkt unsolidarisch. Das gibt es nicht nur im Feminismus, gibt es ja auch in ganz vielen anderen Arten. Also auch diese Frage, zum Beispiel beim Schwarzsein ist es ja auch so, dass total oft schwarze Identität extrem stereotypisiert ist und dass es quasi dann immer wieder aufkommt, diese Stereotype zu brechen, dass man, ne, so wie Pharrell Williams da so, ich bin ein schwarzer Mensch, der skatet oder so, oder dann so, keine Ahnung, ich bin ein schwarzer Mensch, der klassische Musik hört, bla bla bla, und dann wird das so gelobt und gleichzeitig so gefeiert, aber dann heißt es wiederum, ja, aber deine Nähe zum Weißsein wird hier belohnt. Also dieser Ausdruck ist ja quasi, du hast halt keine typisch schwarzen Interessen und Ausdrucksformen, sondern eher das, was weißen Menschen zugeschrieben wird. Und dann gilt es wiederum als Verrat oder eine Abwertung, das, was man eigentlich mit Schwarzsein verbindet. Also das ist so das große Problem daran. Und so ein bisschen, also das gibt es, glaube ich, in ganz vielen Bewegungen oder in ganz vielen so Identitäten auf ihrem Weg zur Emanzipation. Und das finde ich irgendwie voll spannend. Und wir haben jetzt hier, und ich glaube, und ich finde es halt auch spannend, dass es auf der einen Seite, glaube ich, dass so die Millennial-Kultur, das ja auch schon voll in Frage stellt, ne? Also, dass wir eigentlich zu einer Generation gehören, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal so unsere Elterngeneration darüber reden höre, dann ist es ja schon so, dass die sehr viel eingefahrener sind, glaube ich, oft. Und wir uns diese Frage ja auch schon gestellt haben. Wir sind auch mit Legally Blonde irgendwie aufgewachsen, die diese Frage ja eigentlich auch stellt, dieser Film. Da ist die Frau, die nur Pink trägt, Reese Witherspoon, und kriegt dann dieses Jurastudium hin und freundet sich am Ende auch an mit ihrer Antagonistin, und die beide scheißen dann zusammen auf den Mann. Das ist ja eigentlich eine super feministische Aussage und so weiter.
An important point that Legally Blonde reveals, that blonde stereotypes and the blonde-brunette rivalry are fundamentally forms of sexism. Refinery29 wrote, quote, "The dumb blonde trope has morphed into the beauty and brains dichotomy. And at its core, the blonde versus brunette rivalry externalizes this competition between beauty and brains. The false narrative that a woman must have only beauty or only brains is a tactic to limit her potential, pigeonholing her into only one avenue of power."
Also das sind ja schon Dinge, die wir schon so in Frage stellen, aber also man merkt trotzdem, dieser Streit bleibt irgendwie bestehen.
Total. Wie geht man mit diesen Klischees um? Und ich zum Beispiel erkenne das auch bei mir selber, dass wenn ich zum Beispiel Frauen folge oder die sehe, die die eigene Sexiness oder irgendwie das so vermarkten oder so, dass ich immer das total, also dass ich denke, ja klar, das kann empowernd sein und ich gebe prinzipiell immer erstmal so meinen Daumen hoch, weil ich sowieso sage, jede Person sollte das tun mit ihrem Körper und machen, wie sie es will. Gleichzeitig bin ich dann immer traurig, wenn die dann halt diesen so sagen, ja, Feminismus brauche ich nicht und ich brauche euch alle nicht, dass ihr meinen Kampf kämpft, weil ich bin eigentlich hier alleine und ich bin die Boss-Bitch und andere Frauen sind auch scheiße. Und dann denke ich immer so, aber why? Also sonst ist so, warum kann das nicht irgendwie so ein gegenseitiges Handreichen sein? Und das hakt halt ganz oft noch. Es gibt im Urban Dictionary diesen Begriff Pick Me, den finde ich ganz spannend. Das bedeutet, dass quasi eine Frau, dass die Bestätigung des anderen oder auch des selben Geschlechts so dringend möchte, dass sie bereit ist, alle anderen sozusagen unter den Bus zu schmeißen. Und ich finde das immer ganz interessant, weil dieses Pick Me wieder so, es ist so eine gute Metapher für, ich bin eine aus dieser Gruppe und eigentlich sichert es mir aber nur einen Platz an dem Tisch. Also ich darf mitspielen, aber es löst sich nicht von diesem Male Gaze. Also ich glaube, diesen männlichen Blick und dieses, wer etabliert Räume, wer entscheidet, wer sprechen darf, wer bekommt wie viel.
Wir haben das Problem, dieser, sag ich mal, klassische feministische Gedanke von alles, was mit Schminken und rosa und sexy sein und man guckt irgendwie Magazine durch und überlegt sich Looks und verbringt den ganzen Tag damit, irgendwie sich irgendwelche Make-ups reinzuziehen. Man redet darüber, dass man sich gerne, weiß ich nicht, die Brüste machen lassen möchte. Also das sind alles Menschen, die so Opfer des Patriarchats sind. Und die können nicht feministisch sein. So, das ist so ein bisschen das, was irgendwie offensichtlich nicht so richtig stimmt oder was einfach auch irgendwo krass unsolidarisch ist. Ja. Und es gibt ja immer mehr lebende Beweise dafür, dass das nicht ganz stimmt. Dass man zumindest da nochmal drüber nachdenken muss, weil es gibt immer mehr Frauen, die repräsentieren eben diese Art von Lifestyle, die aber ja emanzipiert sind. Dadurch, dass sie halt eben selber Musik machen, selber rappen. Also es ist ja ganz oft so, ich denke jetzt gerade an Cardi B, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, aber auch schon Lil Kim oder so und Foxy Brown. Also aus einer Hip-Hop-Kultur gewachsenen, was ist, wenn diese unterdrückte Person, die wir alle imaginieren als unterdrückt und nicht imstande zu sprechen, was ist, wenn die anfängt zu sprechen und Dinge selbst in die Hand nimmt und damit Geld macht und damit super erfolgreich ist und damit total viele Leute abholt? Dann empowert sie ja doch irgendwie und dann bewegt sie sehr viel für viele Menschen, vielleicht viel mehr als die ganz emanzipierten FeministInnen an den Unis oder so. Also das ist dann das andere Spannende.
Ja, es ist super spannend. Ich finde auch, also wer hat diese Entscheidungsmacht zu entscheiden, das sind eben schlechte Feministinnen, das sind gute Feministinnen, die machen es richtig, die machen es nicht richtig. Letztendlich ist es ja wirklich so, was sind die Ergebnisse? Und ich glaube auch, dass gerade eine Cardi B mit ihrer Geschichte und mit ihrer Perspektive und dieser Hypersexualität und Hyperfemininität und gleichzeitig ist sie vocal, sie spricht Themen an, sie ist eine super authentische Person und für so viele irgendwie dann Repräsentation, also will man ihr das absprechen. Gleichzeitig ist natürlich, glaube ich, in dieser ganzen Debatte das extrem wichtig, und das merke ich ja auch bei mir selber, Widersprüche irgendwie zuzulassen und zu verstehen, dass Personen ambivalent sind. Also natürlich, wenn ich da jetzt von draußen drauf gucke und ich irgendwie Gossip lese und denke, Cardi B ist ja mit Offset zusammen, die haben ja das Kind so verheiratet, glaube ich, dann hat er sie betrogen und dann ist sie wieder zurückgegangen und man denkt so, keine Ahnung, muss sie das machen? Sie redet darüber, dass der halt irgendwie ein Cheater ist und dass es halt vielleicht wieder passieren könnte und sie hat Schiss und dann thematisiert sie in Songs, dass sie halt die geilste ist und es geht natürlich irgendwie darum, dem Mann zu gefallen und den zu pleasen sozusagen und zu befriedigen die ganze Zeit. Und es ist ja auch sehr oft, also es begegnet mir im Rap ganz oft bei diesen eigentlich ultra starken, hypersexualisierenden, coolen Frauen, die sich aber selber sexualisieren und das auch sehr explizit in Texten thematisieren, dass es dann doch aber irgendwie auch immer wieder dieses so, ich bin halt die Geilste und ich bin für meinen Mann die Geilste. Und so, das steht ja so ein Gedanke hinter, wenn du das nicht bist, musst du dich nicht wundern, wenn der Mann dich betrügt und verlässt. Und das ist immer so ein bisschen der Widerspruch, den ich dann manchmal sehe und wo ich so ein bisschen mit hadere, weil ich das dann irgendwie schade finde und so ein bisschen mir wünschen würde, dass das nicht so wäre. Aber gleichzeitig ist das für mich kein Grund, denen das abzusprechen, dass das vielleicht Sorgen sind, die sie haben. So.
Ja, also ich meine, das ist ja einfach das, das finde ich ja auch so das Spannende, weil das sind zum Beispiel Cardi B ist, glaube ich, so ganz so Symbolfigur für, sie hat als Stripperin gearbeitet, dann hat sie sich irgendwie operiert, sie hat sich Brüste und Hintern machen lassen, sie hat sich die Zähne machen lassen, es hat dann irgendwie, ist dann diesen, hat diesen wahnsinnigen Erfolg, weiß ich nicht, alle Rekorde gebrochen und so weiter. Und ist jetzt irgendwie so eine Figur, die aber auch dann mit für die Bernie Sanders-Kampagne total wichtig ist, ist eine Person, die politische Dinge sagt.
Another way for the people to take power, I don't want to make everything political, but it is what it is. It's by voting. And when I say voting, I'm not only talking about the president. We could vote for mayors. We could vote for judges and we could also vote for DAs, district attorneys. Yes, we could vote for these people, for our county. We sure can.
Die einfordert oder vielleicht gar nicht bewusst einfordert, aber durch ihr Sein zeigt, du kannst diese Dinge vereinen und genau, sich irgendwie da nochmal eine ganz andere Art von Emanzipation darstellt. Aber das Endgoal, was sie ja quasi immer wieder in den Texten hat oder so, ist ja dieses, ich habe den Ring an dem Finger, ich habe ein Haus, ich bin ein Wife und habe Geld. Mann. Also so extrem eigentlich das, was so das Patriarchat sich so wünscht. So, du sollst verheiratet sein, du sollst ein Kind haben, dann sollst du irgendwie dein Geld haben. Aber ich meine, für Leute, die halt aus krasser Armut kommen, ganz viele Herausforderungen irgendwie hatten, willst du denen dann vorwerfen, dass die das nicht mehr in Frage stellen und sollen die dann, soll dann eine KDB eigentlich sagen, nee, eigentlich ist Materialismus ja scheiße und so. Also von wem verlangt man das dann?
Ja, das ist halt immer die Frage, die, glaube ich, zugrunde liegt, ist eben, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so die Kapitalismus, Feminismus Frage. Also wie, wenn man wirklich den Gedanken natürlich zu weiterdenkt, dann müsste es natürlich im Idealfall sein, dass Produkte, die von diesen Frauen verkauft werden, im Idealfall keine anderen Frauen ausbeuten in der Herstellung. Oder dass man also wirklich eine vollendete Kapitalismuskritik kann man da sicherlich nicht anlegen. Ne? Und das ist ja auch immer wieder ein Thema, worum es im Hip-Hop halt ganz oft geht. Ne? So dieses, das Politische, das Sprachrohr, das Identitätsbildende versus das make your paper and be safe. Ja, so ein bisschen das Thema. Wir werden wahrscheinlich auch nicht so wirklich auf ein Ergebnis kommen, weil da liegt dann für mich auch wieder so die Grundfrage. Wer entscheidet dann, dass zum Beispiel eben eine Cardi B oder auch jetzt eine Nicki Minaj, das ist auch das perfekte Beispiel, die ist jetzt auch schwanger und hat da irgendwie ihren Mann, ihren Typen, dass die sich dieses heteroklassische Ideal dann doch wieder wünschen. Wer entscheidet dann, dass das irgendwie schlecht ist für den Feminismus oder das, also trotzdem, auch wenn vielleicht man selber so den Wunsch hätte, dass Leute sich noch mehr freimachen von dieser Male Gaze, dann ja, was tut man da mit Menschen, die das eben nicht machen? Lehnt man die dann ab oder ja, was kann man da überhaupt machen? Weil sonst passiert eben immer wieder eine Unterbrechung dieser Solidarität auf jeden Fall.
Ja, also weil ich glaube auch, es gibt ja dann so eine Grundidee, genau, man muss Kapitalismus abschaffen, um das Patriarchat abzuschaffen und so. Also aus nur so einer theoretischen Ebene, dass man merkt, Kapitalismus basiert auf einer gewissen Hierarchisierung. Frauen werden unterdrückt. Deshalb kann im kapitalistischen System keine vollendete Emanzipation stattfinden. Ja. Aber das ist einfach so eine krass theoretische Ebene. Meanwhile, während wir darüber sprechen und Kapitalismus immer noch am Start ist, formt das ja Identitäten und Leute finden ihre eigenen Wege, sich innerhalb dieses Systems besser zu stellen, höher zu stellen, zu emanzipieren. Und sagt man dann, diese ganzen Dinge müssen abgeschafft werden. Es gibt dieses Beispiel von Leihmutterschaften. Also Leihmutterschaft ist zum Beispiel hier in Deutschland verboten. Du kannst es in den USA machen. Du kannst es, glaube ich, in der Ukraine machen und in Indien. Das sind, also du kannst es bestimmt auch an anderen Orten auf der Welt machen, aber das sind so Orte, wo der Markt relativ hoch ist. Mhm. Und in Indien ist es zum Beispiel besonders günstig, sich eine Leihmutter zu holen. Aber es ist dann eine Fortsetzung extremer neokolonialer Strukturen, weil dann irgendwelche, sag ich mal, reiche Frauen aus dem globalen Norden, die können aus irgendeinem Grund keine Kinder bekommen, holen sie sich eine Leihmutter aus Indien und die trägt dann das Kind für einen aus. Super toller Service, bla bla. Wer kann sich das überhaupt leisten? Mhm. Und das ist irgendwie, hört sich das dann ganz furchtbar an. Und dann wollte Indien quasi verbieten, dass sich Menschen aus dem Ausland eine Leihmutter in Indien holen können. Und dann sind aber die indischen Leihmütter auf die Straße gegangen, haben krass demonstriert und waren so, sorry, hat mal uns jemand gefragt, weil wir möchten nicht, dass das abgeschafft wird. Wir fühlen uns so, dass wir damit viel Geld machen können. Und dass es für uns ein Weg ist, Geld zu verdienen, auch eine Menge Geld zu verdienen, die wir sonst nicht haben. Das heißt, wir können damit Familien versorgen, uns versorgen, wir können damit unsere Kinder zur Schule schicken, bla bla bla. Also das heißt, das, was wir sehen dann quasi, oh Gott, wir missbrauchen andere Frauen als Gebärmaschinen und so weiter. Und die sind aber eigentlich, sehen darin eine Form von Emanzipation.
Because you're banning a practice which is already happening and which is, you know, worth millions of dollars, it's going to go underground. And when it goes underground, there's going to be no regulation, and definitely there's going to be even lesser power of surrogate mothers over what happens to them. And if something happens, they can't go to the police because there's going to be a lot of pressure on them. You are forgetting the kind of patriarchal families that we live in.
Das heißt, auf wen hört man? Weil man denkt, nein, nein, es ist besser für euch, wenn ihr das nicht macht, weil dieses ganze System ist broken. Okay, aber was bringt es denen dann, wenn man das dann aufhört? Also dann haben die quasi nichts gewonnen daraus. Und das ist so, das ist das Komplizierte, weil man merkt, da bahnen sich so Wege, wo man dann denkt, so, ja, Also wie macht man es dann?
Das ist ja wieder auch diese Frage, hast du ja schon mal, hatten wir ja auch schon oft dieses so, wer kann eigentlich für wen sprechen? Und letztendlich ist das auch die gleiche Fragestellung, die man sich auch, was Sexarbeit, Sexwork angeht, stellen kann. Und natürlich ist auch das Beispiel mit der Leihmutterschaft auch wieder was, wo man sich natürlich fragen kann, gibt es da Leute, die das ausnutzen und Leute dazu zwingen? Und inwiefern ist eben diese Freiwilligkeit gegeben und so weiter? Aber natürlich finde ich das genauso wichtig, das, oder ist es genau richtig, das so komplex zu betrachten? Ja, ich denke ganz oft, also es ist so, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Dinge auch sehr oberflächlich betrachtet werden. Und ich denke gerade auch so ein bisschen an zum Beispiel dieses Beispiel OnlyFans. Es gibt ja jetzt viele InstagrammerInnen oder auch SexarbeiterInnen, die zum Beispiel so OnlyFans-Accounts machen. Das ist so ein, ja, ist eigentlich ein Startup, wo du quasi Mitglieder sammeln kannst, die zahlen dir einen monatlichen Beitrag und die kriegen dann exklusives Material, also Bilder oder Videos oder was auch immer. Und man versorgt sozusagen, ist ein bisschen wie unser System mit Patreon und Steady, nur halt mit Nudes und Co. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant, weil es ja wiederum eine Möglichkeit schafft, wo natürlich muss für OnlyFans die verdienen daran und so, also natürlich muss was abgegeben werden, da bin ich von überzeugt, weiß ich aber nicht genau die Details, aber es schafft eine Möglichkeit, wo im Prinzip SexarbeiterInnen sich irgendwie selber oder eben auch einfach Leute, die damit Geld verdienen wollen, dass die selber entscheiden können, selber die Macht haben, selbst das generieren können. Und irgendwie ist es ja eine neue Möglichkeit, was du auch eben angesprochen hast, dieses so, wo finden sich neue Wege, was wird sich da verändern? Und eben so, die Pornoindustrie ist so ein riesengroßes weltweites Netz, da wird unheimlich viel Kapital generiert und es ist immer wieder die Frage, wie können da sicherere Räume geschaffen werden? Und ja, bei OnlyFans zum Beispiel, das lese ich jetzt überall. Also ich bin gespannt, wo das hingeht. Und gleichzeitig kennt man aber ja auch so diesen Widerspruch, dass Leute irgendwie geschämt werden dafür, wenn sie das machen. Und dass es irgendwie heißt, ja, also Nudes, das geht doch gar nicht. Und dann denkt man aber wieder so, wenn irgendwelche Bilder von Prominenten geleakt werden, dann stürzen sich wieder alle drauf. Und das sind irgendwie, es ist unterhaltsam und einfach so eine Art von Gossip. Also da ist auch wieder so ein Widerspruch drin, so, dass man, wenn Leute da sich selbst ermächtigen und es selber entscheiden, dann wird es auch immer so ein bisschen kritisch beäugt, natürlich.
Du hast jetzt so ein Ideal von der Gesellschaft. In einer idealen Gesellschaft, warum auch immer das zu, sage ich mal, einer allgemeinen Vorstellung von idealer Gesellschaft gehört, denkt man, in einer idealen Gesellschaft wollen Leute gar keine Sexarbeit, die brauchen das nicht oder so. Und deshalb möchtest du auch nicht, dass das existiert. Aber die Sache ist ja, dass das aber so ist. Das heißt also, wo integriert man, also an welcher Stellschraube arbeiten, müssen wir hier gerade arbeiten? Müssen wir daran arbeiten, dass es weniger Sexarbeit gibt oder dass Sexarbeit normalisiert wird und aus diesem Stigma rausholt? Aber wenn Sexarbeit entstigmatisiert ist und enttabuisiert ist, dann würde das ja für die Sexarbeit auch nochmal was, dann würde die, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine entstigmatisierte Sexarbeit dann aussieht, eine normalisiert, eine Welt, wo Sexarbeit normalisiert ist, weil schon ja über Jahrhunderte, Jahrtausende so in den Schatten so gedrängt wird. Und dass das natürlich auch ganz identitätsprägend ist, dass man dass alles immer so heimlich passiert und so weiter. Und wir sind jetzt gerade mit OnlyFans, könnte das sowas nochmal so ein krasser Schritt sein dahin, dass das normalisiert wird, dass damit dann auch zwangsläufig einhergehen muss, dass auch vielleicht, sag ich mal, sexuelle Vorlieben normalisiert werden müssen, weil das ist ja auch immer das große Tabu um Sexarbeit rum, dass man da merkt, da gibt es ja schon längst eine Diversität im Markt, weil nichts folgt kapitalistischen Strukturen so sehr wie, glaube ich, die Pornoindustrie, dass sie einfach sich nicht zu schade ist, jede Art von, sag ich mal, Nische oder da, wo Geld zu holen ist oder da, wo etwas zu bedienen ist, auch dann tatsächlich zu bedienen. Also ich finde es schon spannend, weil man irgendwie denkt, eben, es gibt diesen Feminismus, der sagt, wir müssen, so Sexwork ist generell unterdrückend.
Ja.
Und natürlich, also ich halte das für Quatsch. Aber natürlich ist auch innerhalb von Sexwork gibt es natürlich krasse unterdrückende Strukturen oder es ist ein Spiegelbild oder eine Reflexion von bestimmten patriarchalen Strukturen. So, das stimmt natürlich auch.
Ja, komplett. Also natürlich gibt es da unglaublich viele Probleme und das ist ein ausbeuterisches System. Und also das ist vorausgesetzt, also dass es auch wieder so extreme Ambivalenzen gibt. Aber natürlich finde ich es falsch zu sagen, alle SexarbeiterInnen oder alle Pornodarstellerinnen sind prinzipiell unterdrückt und können nicht für sich selber entscheiden und sprechen. Das ist einfach schwierig, das so zu sagen. Ich denke auch, dass es sich manchmal auch so aus so einer intellektuellen, akademischen Perspektive auch manchmal lohnt, so ein bisschen genauer hinzuschauen, weil ich das Gefühl habe, manchmal wird es auch so schnell so alles so bewertet. Also wir haben ja eben schon viel über RapperInnen und KünstlerInnen zum Beispiel gesprochen und ich denke gerade an diese R&B-Sängerin Kehlani, die hat zum Beispiel auch so ein Lied gemacht, Can I, das ist gerade draußen und es hat so super explizite Lyrics. Call me using all your lingo, tell your girlfriend that you're single. Call me over cause I go hard, sweet little bit for like a porn star. Next day act just like your road dog, bitches ask me how you know her. Wo sie auch so sagt, also es ist halt eigentlich beschreibt es so, dass sie super Sex hat mit ihrem Partner oder Partnerin, weil sie ist, glaube ich, auch bisexual openly. Und es ist halt ein super krasser Text, wo sie auch sagt, wie toll sie ist und wie heiß und fuck like a pornstar und so. Und dann gibt es ein Video, wo man auf den ersten Blick einfach so Cam-Girls und Frauen sieht, die halt sich vor der Kamera räkeln und sexy in Szene setzen, wo viele Menschen wahrscheinlich einfach erstmal wegklicken würden und sagen würden, so, naja, wieder ein Video, was irgendwie Frauen objektifiziert. Und gleichzeitig kommt dann am Ende des Videos aber so eine Tafel, wo es halt um Trans-Sex-Worker geht und es sind halt super viele Transfrauen in diesem Video zu sehen und es hat halt irgendwie eine Message und Kehlani selber sitzt so auf der Couch und hypt halt diese Frauen alle total und findet die halt selber hot und es ist alles, also das ist für mich so ein richtiges Beispiel von, ja, dieser Ambiguität, dass es nicht, alles immer so einfach abzuurteilen ist, wie es scheint. Man muss diese Dinge diskutieren. Und gleichzeitig finde ich aber diesen Porno-Aspekt auch total wichtig, weil ich glaube, dass es 2020 jetzt wirklich, dass es nicht mehr aufzuhalten ist, wie sehr Porno alles prägt und dass Porno schon total viel mit uns allen gemacht hat und auch weiterhin machen wird. Und es wird ja nicht weniger. Also morgen wird ja nicht das Internet abgeschaltet und die Leute gucken sich Dinge nicht mehr an. Und ich habe jetzt in ganz vielen Songs immer zum Beispiel die, oder auch in Rap-Lyrics oder was auch immer schon dieses Fuck like a Pornstar gelesen. So, also Frauen über sich selber, I'm like a Pornstar, ich bin die heißeste so. Wo ich mich dann auch so gefragt habe, was heißt das denn im Endeffekt? Ne? Also Fuck like a Pornstar ist so, jemand, der die Übersetzung eigentlich, jemand, der halt so gut performt, weil das machen ja Pornodarstellerinnen, die performen vor der Kamera für einen, Überraschung, Male Gaze im Normalfall, also die üblichen Pornos so. Und das wiederum prägt ja schon jetzt, also hat schon komplett unser aller Sex-Life und unsere Vorstellungen und Ideen geprägt, weil es eben das Gängige ist, was wir in Pornos sehen. Ich glaube, dass es bestimmte, das ist mir schon oft aufgefallen, Pornodarstellerinnen nehmen ja bestimmte Positionen ein, damit die gut für die Kamera sind. Mhm. Also damit man da einfach gut hinfilmen kann. Mhm. Und Leute imitieren zu Hause im Schlafzimmer diese Positionen und hinterfragen das gar nicht mehr. Und ich finde es halt so wichtig, dass man selber sich klar macht, okay, die Lösung ist wahrscheinlich nicht zu sagen, hey, kein Porno mehr, sondern die Lösung ist wahrscheinlich zu sagen, let's make it more open und more diverse. Also so, das ist wahrscheinlich die einzige Lösung, weil wir werden nicht alle unseren Leuten, Freunden und Kindern und Teenies, die irgendwann sich für Sex interessieren, die Augen verbinden können und sagen können, nee, also man muss dann irgendwie, das Stichwort ist wahrscheinlich Liberation, also man muss es irgendwie befreien und anders gestalten.
Voll, aber das würde jetzt zum Beispiel auch bedeuten, wenn man sagt, in einer Welt, wo Sexarbeit komplett normalisiert ist, dass eine Person, die alle Möglichkeiten der Welt hat, Abi hat, studiert, keine Ahnung was, sagt, ich möchte lieber Pornos machen. Also ich möchte nicht studieren, ich möchte das und das nicht werden, weil das ist ja immer so, wir sind immer noch in dieser Haltung von, du machst das halt, wenn du keine anderen Möglichkeiten hast. Ja. Und es ist ja auch für viele Leute diese Realität, dass man, also viele Leute würden vielleicht was anderes machen und da kommt man aber ja auch zunehmend hin. Es sind auch Menschen, SexarbeiterInnen, die halt andere Optionen hatten, auch Geld zu machen auf dieser Skala, aber sie haben sich dagegen entschieden und wollten da rein. So. Ja. Glaube ich, da sind wir noch ganz weit weg, komplett. Dass man sagt, so, ja, I'm supporting Sexwork, aber wenn meine Tochter, mein Sohn Sexworker sein möchte, dann ist man nein, das geht nicht. Und das ist halt, das finde ich halt eigentlich spannend, sich diese Frage auch zu stellen.
Ja, und das, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt im Endeffekt, aber so ein bisschen wie so die Legalisierung von bestimmten Drogen, dass man einfach sagt, es gibt eine Nachfrage, es wäre viel logischer, die Leute zu entkriminalisieren und auch den Verkauf zu entkriminalisieren, das zu besteuern und zu sagen so, hey, es ist also so, die Leute wollen es machen, dann lass es uns irgendwie offen machen, dann ist es sicherer und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zu einem weniger ausbeuterischen System zu machen, so same. Und ja, ich glaube einfach nicht, dass, da sind wir uns einig, ich glaube einfach nicht, dass irgendwelche Verbote, dass das irgendwas hilft oder bringt, weil es leider die Menschen so nicht funktionieren. Das drängt einfach nur Beteiligte in so eine Schattenwelt, in den Untergrund und dann wird es eigentlich alles nur noch beschissener und gefährlicher.
Aber ich glaube auch, es wäre schon, also wie gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für einen Impact auf unsere Gesellschaft haben würde. Wäre das wirklich ein ganz normaler Bestandteil, der halt nicht irgendwie heimlich gemacht wird, sondern, oder ob das auch so funktioniert. Was ich mich auch frage, was ich wirklich nicht beantworte, antworten kann, ob es tatsächlich schambehaftet ist, weil es halt geschämt wird von der Gesellschaft oder ob es auch etwas gibt, was einfach, ob es so ein natürliches Bedürfnis von Privatsphäre gibt, wenn es um Sex geht, also dass man das halt einfach nicht gerne öffentlich bespricht oder so, also dass das vielleicht auch normal ist, aber ich weiß es nicht, whatever, es ist, aber um da jetzt nochmal wieder zurückzukommen, es ist auf jeden Fall so, dass sowas wie OnlyFans, aber auch Texte, Lyrics und Vorbilder von Cardi B, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion oder so, diese Dinge ja eigentlich befeuern. Und nicht nur die, sondern auch ganz viele Instagram-Influencer. Es gibt diese manchmal, also ich glaube, Nicki Minaj hat das selber, glaube ich, mal gesagt, dass sie dann so ganz schockiert ist, dass sie das Gefühl hat, sie hat jetzt irgendwie so viele Leute inspiriert, Frauen auf Instagram, sich so tatsächlich Sexwork anzubieten.
She wanted her new album Queen to talk about it, quote, being okay to keep your legs closed. I don't really know how to say that without being offensive. Maybe I was naive, but I didn't realize how many girls were modern day prostitutes. Whether you're a stripper or whether you're an Instagram girl, these girls are so beautiful and they have so much to offer. But I started finding out that you give them a couple thousand dollars and you can have sex with them. I was like, yikes. It's just sad to know that they don't know their worth. It makes me sad as a woman, and it makes me sad that maybe I've contributed to that in some way.
Und sagt, das wollte sie gar nicht, aber also und sagt so, nee, das, also so meinte ich das auch nicht. Aber sie hat ja quasi das eigentlich verkauft, diese Art und Weise, diese Idee zu haben von Cash in on your sexiness. Da haben wir auch drüber gerade gesprochen, dieses zum Beispiel in dem neuen Video von Cardi B und Megan Thee Stallion, dass die
Wet as Pussy
Wap. Da gibt es ja ganz viele Cameos. Normani ist dabei, Rosalia und so weiter. Und dann ist da auch eine, mir war die vorher nicht bekannt, eine Person namens Suki Hanna ist auch dabei. Und ich habe dann so einen Ausschnitt von ihr gesehen. Dann redet sie irgendwie in so einem Apple-Talk darüber, dass sie sagt, wie liberating diese Musik ist.
Now from the top, make it drop, that's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop, that's some wet ass pussy. I'm talking wop, 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 that's some wet ass pussy. Macaroni in a pot, that's some wet ass pussy, huh.
Sie halt einfach sagt, für mich ist das total empowernd, eben diese Texte und dieses Ding zu hören, dass das gefeiert wird, dass man sagt, ja, man hat halt Sex, man ist eine Ho. Und man lässt sich irgendwie vielleicht auch dafür bezahlen oder man kriegt irgendwie Cash daraus, weil ich meine, wäre auch dumm, das nicht zu machen.
When I hear Cardi talk about popping some pussy, me and my bitches is with it. Like, that liberate us because it's like, fuck you, self-respect ass hoes. How y'all got self-respect? Like, I don't think y'all got self-respect like that. Because first of all, you supposed to tax these niggas, that's self-respect. You feel me? Like, it make me feel liberated. Like, I love crossing boundaries. Cause guess what? Scared money don't make no money. If you gonna be scared to get that money, you gonna be scared to be yourself and say, this who I am, then you ain't gonna get that coin like that.
Das ist so, und irgendwie, wenn man sie dann so hört, denkt man so, ja, makes sense auch, ist auch irgendwo, kann man ja auch sagen, so, man könnte es ja auch umdrehen, wenn man eben diese in diesem kapitalistischen System, dass man denkt so, wenn du das machen kannst, warum solltest du es nicht machen? Dann solltest du auch Geld daraus ziehen, hä?
Also es ist halt auch wieder, dann ertappt man sich ja eigentlich selber, wie man genauso, also man hat dann vielleicht nicht diesen KDB Happily Ever After, Mann, Ring, Kind, Haus Gedanken, aber man denkt so, ja, aber Sex muss ja was mit Liebe zu tun haben und ich für mich entscheide das so und das ist ja auch gut, aber gleichzeitig ergibt es ja irgendwo total auch Sinn, also ihre Perspektive muss man ja gelten lassen und es wird ja von Frauen verlangt, so hey, verhandle gut, achte auf dein Geld, sei doch mal stark, sei doch mal Power. Und ich finde es so interessant, dass da hört es aber dann auf. Ne? Da soll man dann bitte das nicht machen. Und jetzt mal weg von diesen Sexwork-Gedanken, wer ja zum Beispiel in Deutschland das auch immer wieder so annimmt, dieses Narrativ, dass sie Frauen zum Beispiel erziehen würde, ist zum Beispiel eine Shireen David, die sagt in ihren Texten auch so, ich erziehe Shrizzles und bla 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 zu Bad Bitches oder was auch immer, ne? Und meint damit aber natürlich auch irgendwie was Reclaimedes. Ich finde das halt einfach eine interessante Grundfrage und das ist vielleicht auch was, ich kann das auf jeden Fall nicht komplett für mich klären, dieses so, können halt so krasse, ich nenne sie mal so Kapitalistinnen auch krasse Feministinnen sein, empowernd sind sie mit Sicherheit, ne? Und es bewirkt auch was und unsere Welt verändert sich und für viele dieser Fragen haben wir jetzt noch keine Antworten, weil sie mit komplett neuen Dingen sich beschäftigen, die einfach, wo man einfach noch nichts sehen, sagen kann. Also ich meine einfach Digitalisierung und Apps und also vor 2 Jahren gab es noch kein TikTok. So wie schnell gehen gerade Dinge? Was passiert? Und natürlich gehört dazu auch, dass ein Raum für queere Person da sein muss, ein Raum für nicht-binäre Personen. Also wir haben jetzt sehr viel über Femininität und Weiblichkeit und Frauen gesprochen, aber natürlich wollen wir auch immer sagen, dass es im besten Fall oder also das Ideal so free all. Also das ist, ja.
Und da ist aber ja der Haken bei der Sache, weil die Sache ist halt, dass Kapitalismus natürlich so funktioniert, dass man eine Idee so krass verkauft, dass alle anderen das auch wollen. Es ist ja immer gekoppelt mit Begehrlichkeiten und oder aber auch, dass Movements und soziale Movements aber auch genauso funktionieren. Man möchte ja dann dazugehören, man möchte das, was die wollen.
Ja.
Und das ist ja das Problem, was glaube ich überall, was es überall gibt, ist, okay, man möchte natürlich, dass die, sag ich mal, dass zum Beispiel Frauen, die sich eben nicht identifizieren können mit diesem Feminismus, den wir am Anfang besprochen haben, akademisch, intellektuell, der sagt, der so ein bisschen Abolish-Feminismus ist, der sagt, so, wir müssen diese Systeme komplett abreißen, so dass wir müssen antikapitalistisch sein, um das Patriarchat aufzulösen. Diese ganzen Dinge, für die überhaupt gar nicht in Frage kommen, weil die an einem ganz anderen Punkt sind, die sollen ihren Moment haben und die sollen sagen, wisst ihr was, ich lasse mir meine Brüste machen, ich lasse mir meinen Arsch machen, keine Ahnung, I'm gonna so doll up und dann mache ich so Karriere und zelebriere das und feiere mich mit den Leuten, die das auch so machen. Okay, aber dann gibt es wiederum andere Leute, also dann wird das auf einmal wieder das Dominante und dann heißt es, und auf einmal fühlen sich alle extrem unter Druck gesetzt, sich Schönheitsoperationen zu unterziehen und auf einmal heißt es so, okay, das ist jetzt dann doch irgendwie mandatory. Du musst das dann doch irgendwie machen und du musst krass diesem femininen Bild entsprechen. Du musst all diese Dinge sein. Das wird dann genauso Druckmittel wie das andere, was das irgendwie so verurteilt hat und gesagt, du darfst das nicht sein. Also wie schafft man es zu sagen, du darfst das sein, du darfst das sein, du darfst das sein, ohne... Und die Leute können auch ihre kleine Clique kann sich auch feiern und zelebrieren und sagen, wir sind so und ihr seid und nicht so wie ihr, weil das ist ja immer diese Art von Abgrenzung, ohne dass es dann so Druck ausübend ist.
Ich fühle das total nach, was du sagst, weil ich denke zum Beispiel gerade auch an Princess Nokia, ne? Fand ich immer total cool und die hat sich jetzt auf Instagram gezeigt und hat sich die Brüste machen lassen. Jetzt muss man dazu sagen, Princess Nokias erster Hit war so My Little Titties and My Fat Belly und die war so ein Tomboy, heißt der Song. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties, my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, huh? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Die war halt so richtig tomboyisch und hat das halt auch immer zelebriert. Und jetzt kann man sowieso schon mal die Frage stellen, müssen Frauen, die ins Rap-Business wollen, am Anfang so eine Tomboyness an den Tag legen, um sich erstmal zu behaupten und dann kommt später so dieses super Sexualitäts-Awakening oder ist es ein zwangsläufiger Schritt? Ich will aber einfach nur sagen, ich war so ein bisschen, obwohl ich natürlich sage, hey, Princess Nokia, go for it, ne? Mach was du willst mit deinem Körper, das ist ja völlig klar, das ist ja überhaupt keine Frage. Trotzdem war ich so ein bisschen so, but what happened to the little titties and the fat belly? Also, weil ich natürlich denke, hey, es ist ja klar, dass es eine Identifikation ist für Leute, die kleine Brüste haben und sagen, hey, du kannst halt auch little titties und fat belly haben und bist und du gehst raus und bist cool und fühlst dich und so. Und dann ist es irgendwie schade, wenn natürlich du wieder denkst, war jetzt der Druck auf sie so groß, warum macht sie das? Ich kann das nicht beantworten. Ich hoffe, sie macht es einfach für sich. Aber das ist diese Frage, die du gerade gestellt hast, weil in diesem Spiel können auch wieder nicht alle mitspielen. Und spätestens, wenn man zum Beispiel über Transfrauen spricht oder was auch immer, dann ist es ja nochmal das Thema Operationen und auch Schönheits- oder kosmetische Operationen wieder in einer ganz anderen Form notwendig und vielleicht identitätsstiftend sowieso. Aber es können da auch nicht alle an diesem Hyperfemininitätsspiel sich beteiligen. Es ist einfach nicht möglich und dadurch ist es dann wieder so eine klare Aufteilung. Wer schafft da, wer hat die Privilegien, da mit dabei zu sein?
Ja, und da ist man dann auch ganz schnell wieder bei so, auch wenn man vielleicht, sag ich mal, das Schönheitsideal weiter weg, man sagt ja irgendwie, der Schönheitsideal geht weg von diesem eurozentristischen, jetzt wo es so diese super slim thick Sanduhrfiguren gibt, aber es ist ja trotzdem irgendwie für alle Menschen irgendwie fast nicht zu erreichen. Also, und diese, du hast am Ende dann doch ein Ideal, was es geht zu erreichen und was extrem, und wo es heißt, ja, wenn du das nicht hast, dann kommst du irgendwie, dann kannst du irgendwie nicht mitmachen und was, also eben ist es, es wird oft gefeiert als so Body Positivity. Ist es das wirklich oder ist es, also nur weil es irgendwie etwas ist, dass Leute irgendwie ihren Körper gerne zeigen, heißt es ja nicht unbedingt, dass es Body Positive ist, nur um zu sagen, also weil es irgendwie Anti-Slut-Shaming ist. Also da sind ja auch nochmal unterschiedliche Sachen. Auf der anderen Seite kenne ich extrem viel, also was ich kenne nicht extrem viele, aber kenne ich, weiß ich auch von vielen Leuten, die quasi das trotzdem mega empowernd finden. Ja. Also die trotzdem diesen Sex-Positive-Aspekt super, super empowernd finden, egal ob sie jetzt die gleiche Geschlechtsidentität haben oder in irgendeiner Form da so reinpassen, sondern das schon auch irgendwie können, zu sagen, so das ist so, ich nehme diese eine empowernde Message, dass man einfach so eine Bad Bitch sein kann. Ja. Und auch wenn ich ganz anders aussehe und auch gar nicht so sein will. Aber dennoch gibt es auch wieder viele Leute, die sich extrem Druck machen, wenn es immer heißt, so ja, so ich bin so geil und ach, keine Ahnung. Es ist halt, ich finde es auch extrem schwer, weil es halt natürlich irgendwo, wenn man das so durchspielt, so wo landet man dann? Landet man dann bei so einer Gleichschaltung? Alles ist dann doch extrem von Heteronormativität geprägt oder nicht? Und dann ist ja auch die Frage, also eigentlich ist ja auch die grundlegende Frage, dass wir immer noch nicht rausgefunden haben, weil wir reden so von Femininität, als ob es so ein gesetzter Begriff ist oder eine gesetzte Identität ist. Und viele Leute gehen davon aus, dass Femininität quasi eine Erfindung von Männern ist, also eine Idealvorstellung von Männern, wie eine Frau sein soll. Und gar nichts mit der, sag ich mal, genuinen femininen Erfahrung zu tun hat. Das ist ja, und das wird ja auch in Frage, oder das ist ja auch die große Frage, so wie viel, wenn man so quasi in einer Welt, wo das Patriarchat nicht existiert, so wie würden sich Frauen oder Femmes oder so, wie würden die sich denn, was ist denn feminin? Ist ja die große Frage. Also ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall total spannend. Ist nicht nur bei, also genau, weil ich lenke auch Princess Nokia zum Beispiel, sie soll tun und lassen, was sie will, aber am Ende steht da die Message irgendwo, dass das Patriarchat irgendwo auch gewonnen hat. Also so, dass sie.
So fühlt es sich an, denn im nächsten Schritt hat sie da mit ihrem neuen Boyfriend so geile explicit Fotos gepostet, wo er sie so auf den Arsch schaut und an den Haaren zieht. Und man ist so ein bisschen so, ja, das ist go for it, wenn du dich gut fühlst.
Viel Spaß,
und wenn ihr euch liebt. Aber natürlich finde ich dann irgendwie so, gut, ich bin halt auch irgendwie, also. Man denkt dann so, ja, vielleicht, genau wie du gesagt hast, vielleicht nehmen andere Leute da was anderes draus mit und natürlich ist es all okay, also no shaming, das finde ich eben auch das Wichtigste und bitte nicht immer die anderen Leute unter den Bus schmeißen, das macht mich wirklich immer traurig, also so, dass ich, diese Redensart gibt es gar nicht auf Deutsch, ich nehme die einfach so, aber ich meine,
etablier es.
Ja, es haben auch schon viele Leute gesagt, leider, und deswegen habe ich das auch schon drin, aber was wäre denn eine gute Entsprechung?
In den Rücken fallen.
Ja, in den Rücken fallen, genau. Also dieses so, nur weil, das muss ich auch eben sagen, gerade in so Kreisen, wenn man sich irgendwie unterhält oder so, nur weil man selber etwas vielleicht nicht schön findet oder andere Vorlieben hat oder das anders machen würde, das nicht immer zu schämen. Und mich nervt zum Beispiel auch so dieses ironische Feiern von Dingen, dass ich zum Beispiel manchmal belächelt werde, weil ich ja irgendwie mir so dann so die Nägel auch so gerne mache und so. Und dann denken die Leute, ich meine das ironisch. Aber ich meine das gar nicht ironisch. Ich finde das einfach geil. Mhm. Und das sind so Sachen, also ich wünsche mir eigentlich, dass die Leute wie immer ihren Horizont mehr erweitern, dass es mehr Spielraum gibt. Im Idealfall gehören alle Farben allen. Mhm. Auch normalized male sexiness und beauty. Also auch so, genauso sollte man männlichen Identitäten das Spiel mit einer eigenen Sexiness auch mehr erlauben. Nicht nur in einem queeren Raum, sondern auch so. Aber es ist echt noch sehr Also obwohl wir das Gefühl haben, es passiert ganz viel und die Leute, die jünger sind, die haben, glaube ich, da auch echt schon einen anderen Blick oft drauf. Und gleichzeitig gibt's, haben wir auch schon oft gesagt, immer noch dieses so, es wird immer blauer und rosa und alles Gender Reveal ist das neue große Ding. Ja, ich wünsche mir da eigentlich im Idealfall eine Utopie, wo das irgendwie eine freie Spielwiese ist für alle, aber es sieht noch nicht so aus.
Ja, genau. Und die Sache ist halt, man wird halt nicht, man muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man sagt, die Vergangenheit, die ist dann wie vergessen. Also das wird Emanzipation und auch und fortschreitende Gleichberechtigung wird immer aufbauen auf einer, also wird immer die Identität innehaben von der Unterdrückung der vorgehenden Generation. Also wir kriegen das nicht mehr raus. Wir können jetzt keinen Nullstrich ziehen. Wir können jetzt nicht sagen, so. Ciao. Ne, eben die Utopie ist, wir tun so, als ob das alles nicht gewesen wäre. Weil eben diese, und das Patriarchat hat Identitäten geschaffen, hat eine Identität von Weiblichkeit und von Männlichkeit geschaffen. Ist kacke, aber das werden wir werden nicht dahin kommen, wir werden nie herausfinden, wie es gewesen wäre, wenn dem nicht so wäre. Weil, also wir können nur darauf aufbauen, wir können quasi, glaube ich, nicht so tun, als ob Unterdrückung nie gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, und das geht auch nicht nur bei Feminismus beziehungsweise Sexismus, sondern auch bei allen anderen Sachen. Also diese Stereotypisierung, die es in und dieses Rollenzuschreiben, was aus unterdrückten Strukturen kam, hat Identitäten geprägt, hat Vorstellungen geprägt und das, und es ist wichtig, sich da rauszukämpfen, aber sie bleiben halt irgendwie auch da drin. Das heißt, ja, ich glaube, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen klar geworden, was ich meine. Also, ne, die Geschichte ist halt schon geschrieben, Bücher, Bilder, alles gibt es halt und das wird halt immer wieder die Welt beeinflussen und informieren und so weiter. Die Frage ist deshalb, wie machen wir bei dem Punkt, wo wir sind, weiter? Wie geht's da raus? Ja. So. Genau, das ist...
Ich denke, wir sind eigentlich am...
Genau. Ja, also es ist eine Folge, die quasi eher sich fragt als feststellt, aber...
Oder? Ja klar, das sind quasi Gedanken, die wir uns gerade selber auch immer wieder so machen und ich knabber da manchmal dran. Ne? Ich höre dann irgendwie, wie zum Beispiel eine Juju sagt irgendwie, ihr nennt es Feminismus, ich nenne es einfach Menschlichkeit, denn im Gegensatz zu euch Heuchlern sind für mich alle Menschen gleich und man denkt so, Mann, you missed the point. Also das macht mich einfach traurig. Ne? Das sind immer wieder Fragen, die ich mir stelle, so wie geht man damit um, wenn Frauen gleichzeitig, die sind da, die sagen diese Dinge, gleichzeitig empowern sie, inspirieren. Also diese Widersprüchlichkeiten sind auf jeden Fall Fragen, womit ich mich total viel beschäftige. Also wirklich viel. Und deswegen finde ich das gut, das an dieser Stelle auch mal einfach zu teilen und dieses Gespräch öffentlich zu machen. Und vielleicht habt ihr ja auch die eine oder andere Sache mitgenommen.
Genau. Not everything has to be for everyone.
Genau.
You don't have to be everything, ist auch die Sache.
Kannst du auch gar nicht.
Du kannst es auch gar nicht sein. Das sind, glaube ich, so zwei Sätze, die ich noch denke, dass ich manchmal denke, es ist, ne, lass die Leute leben. Ja. Das ist vielleicht auch ganz gut und lass sie ihre Identität auch finden und vielleicht nicht begreifen als direkten Angriff auf deine eigene Identität, wenn sie vielleicht ganz anders ist.
Ja. Cool. Danke dir für das Gespräch.
Danke dir. Danke euch fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Schönen Sommer für euch.
Ciao.
Tschüss. Das war die neue Folge Feuer und Brot.
Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot@gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon.
Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.